Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Queria dar início aos nossos trabalhos. Quero cumprimentar todos os senhores deputados, os senhores presidentes das comissões de Orçamento, Finanças e Administração Pública e da Comissão para Acompanhamento das Medidas do Memorando de Entendimento. Cumprimentar os nossos convidados, os senhores deputados do Landtag da Baviera, o senhor Seehofer, primeiro-ministro da Baviera e presidente do Bundesrat, Sra. Baba Stamm, presidente do Landtag da Baviera, e o Sr. Georg Schmidt, presidente da fração do grupo parlamentar da CSU na Baviera. Queria dizer que é com muito gosto que os recebemos na Assembleia da República, o Parlamento Português. Como diz a nossa Constituição, a Assembleia representativa de todos os portugueses, nesta sala, chamada Sala do Senado, onde funcionava quando o Parlamento era bicameral, o Senado. Hoje em dia não funciona para sessões do plenário, mas apenas para sessões de comissão e para este tipo de reuniões. Há uma outra sala de sessões. Queria dizer-lhes, antes de passar a palavra aos meus colegas, que não é a primeira delegação de colegas alemães que nós recebemos. Já recebemos uma delegação da CSU, deputados no Bundestag, há alguns meses, e que, enfim, se posso também fazê-lo enquanto presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Alemanha, é para mim um gosto particular promover este tipo de reuniões. E penso que é também de interesse e de vantagem mútua para ambos, uma vez que, por um lado, é conhecida a posição relevante, central, que a Alemanha neste momento assume na zona euro e o contributo decisivo que pode dar para a solução dos problemas da zona euro. E penso também que há interesse, vontade em conhecer a situação política e a evolução económica e financeira de Portugal, que Portugal tem feito desde que tem estado sob assistência financeira. Eu não vou entrar profundamente na matéria, diria apenas que, como sabem, e temos entre nós deputados representantes do Partido Socialista, principal partido da oposição, do PSD, o maior partido de governo, e do CDS, partido que também integra a coligação de governo, como sabem, estes partidos subscreveram o memorando de entendimento pelo qual foi concedida assistência financeira a Portugal em 2011. E a situação da sua aplicação caracterizou-se até um certo momento por, enfim, embora com divergências, mas por uma convergência fundamental. Ultimamente não tem sido assim, a situação tem também tem-se caracterizado por mais incertezas, a partir sobretudo da quinta revisão, dada o facto de a evolução da economia e os seus reflexos nas receitas fiscais não terem sido, enfim, as previstas. E sem, penso que isto é uma descrição objetiva, sem qualquer parcialidade. E por isso, enfim, tem havido algum aprofundamento das divergências, embora, evidentemente, o programa de assistência esteja ainda sustentado pelos dois partidos da maioria, os partidos que suportam, que apoiam o governo. E que declaram, portanto, a sua firme convicção de continuar na sua execução. O que tem sido discutido é, sobretudo, os aspectos da execução. Tem sido discutido, sobretudo, entre a oposição e o governo, os aspectos, a forma e os aspectos da execução desse memorando. Mas sobre isso teremos, com certeza, ocasião de falar. Eu queria, nesta intervenção inicial, apenas limitar-me a dar-vos as boas-vindas, desejar um bom debate e, sem mais, passava a palavra ao meu colega Eduardo Cabrita, presidente da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças. Muito obrigado.
Boa tarde a todos, caros colegas do Parlamento Português, mas sobretudo queria dar as boas-vindas aos colegas parlamentares da União Social Cristã da Baviera, bem como uma saudação muito especial ao Sr. Primeiro-Ministro do Estado Livre da Baviera. Portugal entende que a União Europeia é um elemento fundamental para o reforço de um caminho comum de desenvolvimento e de democracia. É essa a lição da Europa. A União Europeia recebeu recentemente o Prémio Nobel da Paz porque conseguiu, durante 6 décadas, construir um caminho comum em democracia, em desenvolvimento e em solidariedade. E é essa a lição. Quando a Europa não foi solidária, quando a Europa foi extremista, quando a Europa privilegiou os interesses nacionais estreitos sob os interesses comuns, sob os interesses de uma visão mais ampla, o resultado foram as 2 guerras mundiais que marcaram tragicamente o século XX europeu. A democracia, a solidariedade são a parceria para o desenvolvimento, são a resposta a esta tragédia que, por 2 vezes, marcou a Europa no século XX. E esse é o sentido da Europa para os portugueses. Eu sou eleito pelo Partido Socialista, o principal partido da oposição em Portugal, presidindo e presido atualmente a Comissão de Orçamento e Finanças, que é uma comissão muito importante nesta altura no Parlamento Português, na qual temos tido vários contactos com colegas alemães. Muito recentemente esteve entre nós uma delegação da Comissão de Orçamento do Bundestag, presidida pela senhora Presidente da Comissão e com deputados de todas as forças políticas. Mas os portugueses valorizam muito o contributo de grandes políticos alemães, como Helmut Kohl e Willy Brandt, para dar exemplos em 2 áreas políticas diferentes, para a consolidação da democracia portuguesa. É essa a lição que nós temos de uma parceria com a Alemanha a olhar para o futuro, enquanto países unidos num projeto democrático de coesão europeia. Temos uma visão que hoje a Europa está em profunda crise, que hoje a solidariedade europeia está em crise, que a Europa não tem estado à altura das respostas que seriam necessárias, que de cimeira histórica em cimeira histórica tem vindo a adiar aquilo que é uma resposta que, na nossa opinião, só com mais Europa é possível. E há aqui um papel que, aprendendo com as lições do passado, sabemos que quando tratarmos de maneira diferente o Norte e o Sul, quando tivermos visões chauvinistas, estaremos a contribuir para a destruição da Europa. O que nós queremos é mais solidariedade, uma resposta que corresponda a uma Europa em que hoje o maior problema não passa por uma resposta apenas centrada na austeridade, passa fundamentalmente por crescimento, por emprego, por desenvolvimento, que é essa a resposta que os europeus esperam de Lisboa até Helsínquia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vieira da Silva, Presidente da Comissão para o Acompanhamento das Medidas do Programa de Assistência Financeira. Número de entendimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes de Comissão, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados do Parlamento Português, Srs. Deputados da Baviera e da União Social Cristã, minhas senhoras e meus senhores, é com muito prazer que contribuo para esta recepção aos nossos colegas deputados da Baviera e cumpre-me, para além dessa manifestação de prazer e de confiança na importância destas trocas de pontos de vista e de posições face às questões europeias, cumpre-me também dar-vos conta da função que hoje desempenho. Eu sou deputado eleito também pelo maior partido da oposição, Partido Socialista, e sou presidente da Comissão Eventual de Acompanhamento das Medidas do Programa de Ajustamento Financeiro. Quero isto dizer que o Parlamento Português, aliás, por proposta dos partidos da maioria, criou uma comissão eventual, uma comissão ad hoc, que não tendo funções de natureza legislativa, isso cabe a outras comissões, tem uma função essencialmente política de acompanhamento da forma como o programa de ajustamento financeiro se vai desenvolvendo ao longo destes anos. Essa comissão é composta por representantes de todos os partidos ou todas as correntes políticas com presença no Parlamento Português. Estão presentes os dois partidos que apoiam o Governo. O maior partido da oposição, que também assinou um memorando de entendimento, como aliás os partidos que estão hoje no Governo, e estão também presentes os partidos da oposição que não subscreveram e que se opõem ao programa de ajustamento. É, portanto, uma comissão completamente representativa do Parlamento Português. Ela lhe compete debater com o Governo, com os representantes da Troika, da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional, os desenvolvimentos deste mesmo programa de ajustamento. Trata-se, pois, de um debate de natureza essencialmente política. Compete-lhe também acompanhar, nomeadamente junto dos parceiros sociais, associações de empregadores e associações sindicais, a visão que a sociedade civil vai tendo do desenvolvimento deste programa. Gostaria-vos de dizer que existe no Parlamento Português uma maioria muito ampla, mais de 80% dos deputados, de partidos que se comprometeram com a sua permanência no projeto europeu, na participação do euro e, em concreto, com o compromisso de levar até ao fim um programa que nos permita ultrapassar a situação de assistência financeira que neste momento temos e regressar ao financiamento no mercado. Esse compromisso é um compromisso que envolve naturalmente os dois partidos do Governo e também o maior partido da oposição. E é também nesta comissão eventual que estes debates se têm vindo a desenrolar. Como já foi dito, se existe naturalmente um largo consenso relativamente às nossas opções europeias e às nossas opções em matéria de equilíbrio financeiro e de regresso ao financiamento pelos mercados, não deixam de existir divergências que são discutidas com naturalidade e que buscam principalmente encontrar os melhores caminhos para que este período excepcional de funcionamento da economia portuguesa seja rapidamente ultrapassado. As divergências que se têm feito sentir, principalmente nos últimos meses, têm principalmente a ver com os efeitos que o programa de ajustamento está a desenvolver, a desencadear na economia portuguesa. O nosso país, o meu país, tem aplicado um programa exigente de consolidação fiscal, de austeridade, mas infelizmente com consequências pesadas do ponto de vista da recessão económica e do ponto de vista do desemprego. É, pois, no momento de debate acerca do prosseguimento deste caminho que as senhoras e os senhores deputados nos visitam. E gostava que desta visita retirassem naturalmente uma ideia clara sobre a situação que vive o meu país, mas também uma ideia clara de que a nossa democracia está a funcionar plenamente na procura das melhores soluções para resolver os problemas de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar a presença entre nós do Sr. Embaixador da República Federal Alemã, que não tinha cumprimentado inicialmente, e passo a palavra à Sra. Presidente do Landtag da Baviera, Sra. Bárbara Stamm.
Ja, sehr geehrter Herrn Vorsitzender, ich darf auch als Parlamentspräsidentin im Namen der Kolleginnen und Kollegen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen, dass jetzt die Möglichkeit des Gespräches und der Diskussion auch besteht. Das wird ja dann vor allen Dingen auch von unserem Fraktionsvorsitzenden, vom Herrn Kollegen Schmidt, der ja auch der Leiter der Delegation ist, ja dann auch was das Gespräch anbelangt, hier dann, dass wir das auch gemeinsam miteinander führen können. Ich darf von meiner Seite aus sagen. Es ist richtig, dass Europa gelingt. Das ist ja auch unser Anliegen unseres Besuches hier in Ihrem Land und auch im Parlament. Und Europa kann nur gelingen, wenn wir uns gegenseitig verstehen, wenn wir uns auch vor Ort umsehen und wenn wir vor allen Dingen auch als Parlament Kontakte suchen mit den verantwortlichen Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Auf der Regierungsebene passiert es ja sehr intensiv. Und es ist aber auch sehr, sehr wichtig, dass auch von Parlament zu Parlament das Verständnis füreinander, das Kennenlernen und auch was die Anstrengungen anbelangt, dass Europa gelingt, auch für die Zukunft möglich ist. Nun haben wir in den Gesprächen, vor allen Dingen auch heute Vormittag mit dem Staatspräsidenten und dem Premierminister doch sehr, sehr deutlich erlebt, welche Anstrengungen hier in Portugal unternommen werden und dass die Einsparungen, die stattfinden durch das Memorandum, doch sehr gravierend sind und auch sehr große, erhebliche Einschnitte für die Bevölkerung bringen. Und wenn wir hier eben auch, was das Parteienspektrum anbelangt, dann einfach auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass das dann schon auch Probleme sind, wo dann letztlich auch der soziale Friede gefährdet ist. Und der soziale Friede ist natürlich auch ein sehr, sehr hohes Gut. Wichtig ist, und das ist ja auch von Deutschland, aber auch von Bayern her, wir sind ja ein Land, wir waren ja auch ein armes Agrarland gewesen und sind innerhalb von 20 Jahren von einem armen Agrarland doch zu einem Hightech-Standort geworden. Und wenn hier vom Vorsitzenden des Haushaltsausschusses von Ihnen auch gesagt worden ist, Sparen alleine geht nicht, wir müssen Wachstum in den Mittelpunkt stellen, dann denke ich, dass es wichtig ist, auch aufgrund der Erfahrungen, dass das keine Gegensätze sind, sondern dass das letztlich auch ein Miteinander ist. Aber Wachstum ist eben ganz entscheidend, um auch Arbeitsplätze zu schaffen und auch Arbeitsplätze zu stabilisieren. Erschreckend ist für mich natürlich auch die hohe Jugendarbeitslosigkeit hier in Portugal und dass vor allen Dingen auch sehr, sehr viele junge Menschen, die doch sehr gut ausgebildet sind, vor allen Dingen auch Akademiker sind, das Land verlassen und anderswo hier beruflich tätig sind. Da ist auch die spannende Frage, wie kann man auch die jungen Leute wieder zurückholen und wie kann man auf der anderen Seite hier in Portugal vor allen Dingen auch und das ob sich das dann auch in den Programmen deutlicher machen kann, auch den Bereich der dualen Berufsausbildung sehr mutig und sehr fortschrittlich angehen, weil das ist ja gerade auch der Facharbeiterbereich, der wohl auch ganz entscheidend für die Zukunft ist. Und 35% Jugendarbeitslosigkeit ist natürlich keine Perspektive für junge Menschen, was deren Zukunft anbelangt und was natürlich auch Familiengründung und alles, was damit zusammenhängt. Wir werden jetzt sicher auch im Lauf des Gespräches uns noch damit auch intensiv beschäftigen, wie groß die Anstrengungen hier sind. Und das ist für uns, für die Kolleginnen und Kollegen des Bayerischen Landtags von ganz entscheidender Bedeutung, wenn dann eben auch bei uns zu Hause diskutiert wird und oft in der Bevölkerung wenig Verständnis dafür da ist, was Deutschland alles unter oder mit dem Rettungsschirm dann letztlich auch alles bewältigen muss, dass wir eben aufgrund der Erfahrungen und dessen, was wir hier an Eindrücken und auch an Gesprächen geführt haben, auch bei den Menschen hier argumentativ auch das Verständnis stärker in das Bewusstsein der Menschen bringen können. Und natürlich haben wir von Bayern, und hier spielt der Ministerpräsident, aber natürlich auch wir im Parlament eine ganz entscheidende Rolle, dass wir eben auch die Bundeskanzlerin unterstützen in ihrem Vorhaben, weiterhin mit dazu beizutragen, dass Europa gelingt. Und wenn wir hier auch mit unserem Besuch ein Stück mit dazu beitragen konnten, dann ist das etwas, wo wir alle auch nicht nur als Parlamentarier, sondern als Demokratinnen und Demokraten auch aufgerufen sind. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit des Gespräches.
Obrigado, Sr. Georg Schmidt, Presidente do Grupo Parlamentar da CSU no Landtag da Baviera.
Herzlichen Dank, Herr Paulo Mutapinto, Herr Eduardo Caprita und José Vieira da Silva, werte Kolleginnen und Kollegen aus dem portugiesischen Parlament. Wir bedanken uns sehr herzlich für die Möglichkeit dieses Gedankenaustausches. Es ist auch für uns wichtig, dass wir nicht nur in unserem Parlament Debatten zu diesem Thema führen, sondern dass wir dann auch den Ort des Geschehens gehen, um uns ein Bild vor Ort zu machen, um unmittelbar erleben zu können, wie sich die Situation im Lande darstellt. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir jetzt diese Diskussion führen können. Und wir haben heute Morgen beim Präsidenten und beim Ministerpräsidenten sehr wohl neue Erkenntnisse mitgenommen, wie sich die tatsächliche Situation hier in Portugal darstellt. Es war für uns sehr wichtig zu hören, sozusagen aus erstem Munde, wie die Entwicklung des Landes weitergehen wird. Und ich glaube, dass die Situation sich noch wesentlich dramatischer darstellt angesichts der Entwicklungen in den letzten Monaten. Wir erkennen sehr wohl an, dass Portugal, wie wohl nicht alle Länder in Europa, einen Konsolidierungskurs eingeschlagen hat, der hohe Opfer erfordert. Und der Präsident und der Ministerpräsident haben heute Morgen noch einmal deutlich gemacht, wie intensiv diese Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger sind. Und es ist auch wohl in Portugal zu beobachten, so unsere Erkenntnis des heutigen Vormittages, dass die Menschen zunächst diesen Weg sehr stark mitgegangen sind, dass sie jetzt aber auch spürend und in den Reaktionen das deutlich machen, dass der Weg schwieriger als erwartet ist und dass die Einschränkungen noch stärker sind. Wenn ich nur ein Beispiel erwähnen darf, dass die Mehrwertsteuer bisher bei 17% war und zukünftig bei 23% sein wird, dann ist das natürlich eine Belastung, die die Menschen unmittelbar und direkt trifft. Dass die Arbeitslosigkeit gerade, die Präsidentin hat darauf hingewiesen, unter den Jugendlichen sehr stark ist. Dass das Wirtschaftswachstum, und es ist eigentlich falsch, von Wirtschaftswachstum zu reden, sondern dass die Rezessionsphase noch stärker ist, dass das Wachstum noch stärker zurückgeht, als das ursprünglich prognostiziert war. Das zeigt, dass es eine herkulische Aufgabe ist und es zeigt auch, dass es keinen Königsweg gibt. Der Präsident hat bei unserem Gespräch den Begriff des Teufelskreises erwähnt, indem er gesagt hat, dass einerseits die Opfer erforderlich sind, aber wenn man Steuer erhöht, wenn die Menschen weniger verfügbares Einkommen haben, natürlich auch die Investition im Lande zurückgeht, ist klar. Und darin liegt letztlich auch die Problematik, hier diesen vernünftigen Ausgleich zu suchen und diesen Ausgleich zu finden. Was kann ich den Menschen zumuten? Und was ist richtig, um die Belastung nicht so hoch zu machen, dass Investitionen eher gehemmt statt befruchtet werden? Und die Erkenntnis war wohl, dass es einen Königsweg dafür nicht gibt, weil es eine solche Situation auch im Lande Portugal noch nicht gegeben hat. Das ist eine Entwicklung, die wir in diesem Maße in einem Lande und insgesamt in Europa bisher nicht gehabt haben, sodass es auch nicht die einfachen und die schnellen Antworten gibt und die einzig gültigen Antworten. Und wir haben heute Morgen auch die Erkenntnis mitgenommen, dass es wohl mehr Zeit braucht für diese Konsolidierung, als man ursprünglich erwartet hat. Darin liegt wohl der Schlüssel. Wir haben auch vom Premierminister gehört, auf die Frage des Ministerpräsidenten, brauchen wir eine zweite Tranche? Braucht Portugal noch einmal Geld? Und er hat aus meiner Sicht eine gute Antwort gegeben. Nein, wir brauchen nicht mehr Geld, nicht eine zweite Tranche an Hilfe, sondern wenn das Land sich weiter gut entwickeln will und aus dieser Talsohle herauskommen soll, dann braucht es Vertrauen, Vertrauen der Märkte, Vertrauen der Investoren. Nur dann kommen wir aus dieser Talsohle heraus. Und ich glaube, das war eine ganz interessante Aussage, die der Premierminister aus seiner Situation heraus gemacht hat. Ich freue mich jedenfalls, dass bayerische und portugiesische Parlamentarier in dieser wichtigen Situation sich begegnen dürfen. Meine Herren Vorsitzenden, wir haben auch kritische Diskussionen bei uns im Parlament, auch im Landesparlament, weil natürlich auch die Landesparlamente letztlich betroffen wären, wenn es zu Haftungsfragen kommt. Und deswegen ist es gut und richtig, dass wir uns heute hier begegnen und uns austauschen können. Herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Danke.
Muito obrigado. Uma vez que o Sr. Primeiro-Ministro da Baviera me comunicou que não pretende agora, neste momento, usar da palavra, eu penso que está na altura de abrirmos o debate e apenas tenho que pedir aos colegas do Landtag da Baviera que se identifiquem, uma vez que não tenho o gosto de os conhecer individualmente, e também tenho que apelar ao espírito de síntese. Portanto, pergunto se há inscrições, quem é que quer abrir o debate? Temos representantes dos diversos grupos parlamentares portugueses, não sei se dos partidos da maioria ou do Partido Socialista, alguém pretende usar a palavra? Sr. Deputado António Rodrigues, que é o vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, do maior partido do Governo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Presidentes das Comissões, saúdo particularmente a delegação alemã que nos visita. É um prazer e uma honra recebê-los no nosso Parlamento. Principalmente é um prazer e uma honra termos a oportunidade de podermos convosco conversar sobre aquilo que são, neste momento, os nossos esforços, as nossas dificuldades e as nossas preocupações. Mais do que isso, transmitir, querer ouvir também as vossas perguntas, naturalmente, e estamos aqui para esclarecer aquilo que são a nossa atual situação política ou financeira do país, mas também para passar, de certa forma, um testemunho. Um testemunho de que a quem, como todos nós, tem alguma responsabilidade política em termos de país, de transmitir o que tem sido a posição do país perante o estrangeiro, e há, de alguma forma, muitas vezes, alguma confusão e alguma tentativa de associação aos esforços portugueses com outros Estados. Eu julgo que tudo aquilo que se passa na Europa é diferente de Estado para Estado, e é importante que tenhamos isto em atenção em primeiro lugar, é que tudo aquilo que se faz em Portugal é diferente daquilo que acontece em Espanha, mesmo que seja influenciado pelo mesmo fundamento, é diferente daquilo que se passa na Grécia, é seguramente diferente daquilo que se passa na Irlanda. E por isso é importante para nós estarmos aqui para esclarecer, mas principalmente para deixar uma questão evidente, que é, se bem que hoje na Europa, e tenho a convicção disto, e poderão os senhores enquanto políticos responsáveis também no vosso país, que na Europa se passa uma imagem que Portugal é um Estado que honra os seus compromissos, que é capaz, que está determinado, que vai alcançar os seus objetivos, também é importante que tenham a consciência e a convicção daquilo que nós sentimos sobre os esforços que neste momento estão a ser pedidos aos nossos concidadãos, que tenha, de uma forma conjugada, de uma forma às vezes até quase que pacífica para aquilo que tem acontecido em alguns Estados europeus, mas que têm sofrido de uma forma evidente aquilo que são os esforços de consolidação orçamental, aquilo que são o peso da carga fiscal que, sem dúvida nenhuma, tem sido alargada em relação aos cidadãos portugueses, mas que importa termos esta dimensão. Somos responsáveis e honramos os nossos compromissos, mas também estamos a exigir, e por vezes estamos a exigir demais, aos nossos cidadãos. E é encontrar esta diagonal e esta bissetriz que é importante, de podermos contar também com as vossas vozes pela Europa fora que transmitam esta imagem. Julgo que não queremos, e como diziam e era importante, nós não queremos e não, nunca quereremos ter que recorrer a outro tipo de financiamentos. Queremos, como já foi dito também aqui hoje, que sejamos reconhecidos pela confiança que merecemos, pela credibilidade que demonstramos e que queremos continuar a conquistar, e que não queremos continuar a onerar os nossos cidadãos em impostos, em esforços e em sacrifícios. E por isso é que esta reunião é importante. Podemos transmitir esta mensagem e contar também com aquilo que os senhores possam transmitir para fora daquilo que são estes nossos esforços que nós estamos a ter. De resto, os portugueses sabem lidar e lidar por si só com os seus problemas, mas não podem deixar de continuar a considerar e a solicitar a solidariedade europeia, na qual todos nós estamos embarcados, para conseguir alcançar os nossos fins. Renovo o prazer e a honra que é de estarem aqui connosco e agradecer este esforço também de quererem conhecer localmente a nossa realidade e sejam bem-vindos a Portugal.
Muito obrigado. Sr. Deputado Michael Seufert, do CDS-PP, partido também integrante da coligação do Governo.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, Srs. Deputados. Queria cumprimentar os nossos convidados de uma forma muito, muito calorosa, o Sr. Ministro-Presidente da Baviera e os deputados do Landtag da Baviera. A dizer-lhes que o meu nome denuncia as minhas origens alemãs, mas neste particular estou muito bem acompanhado nesta sala pelo rei Dom Luís, que está ali a encimar a nossa reunião e que era ele próprio filho de pai alemão, do rei Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha e da rainha Dona Maria II, tal como eu, filho de pai alemão, mãe portuguesa. Como veem, em Portugal as origens alemãs estão já há muito tempo presentes na política, ou de uma forma tão grande como ali, ou de uma forma tão humilde como no meu caso. Mas o que também tem sido cada vez mais frequente são as visitas de grupos parlamentares, de partidos e de responsáveis políticos da Alemanha e de outros países cá a Portugal. E nós, de alguma maneira, esperamos que as visitas que cá têm sido feitas correspondam àquilo a que o programa português tem sido também avaliado por parte das organizações internacionais. Como sabem, nas 5 avaliações que o programa português já teve por parte da Troika, estamos a falar de 5 avaliações, todas elas extremamente positivas, e, portanto, da parte dos nossos credores tem havido uma avaliação de que o programa português tem corrido de uma forma que satisfaz os compromissos assumidos, e nós esperamos que os responsáveis políticos, no caso alemão, os responsáveis políticos do Bundestag, do Landtag, dos governos federais e estatais, possam também contribuir para transportar para a realidade política, neste caso alemã, por um lado o sucesso que estamos a ter, mas por outro lado também, é preciso dizê-lo, o esforço que esse sucesso tem significado da parte do povo português. Não me ficaria bem deixar de o dizer, nós sabemos e conhecemos as dúvidas que um programa deste tipo levanta, em particular num partido conservador como a CSU. Sabemos que aquilo que também, de alguma maneira, corresponde ao esforço dos contribuintes alemães e ao esforço político que isso representa para os políticos alemães, este tipo de programas levanta dúvidas e conhecemos as preocupações que têm sido levantadas. E, nesse sentido, eu gostaria de lhes dizer que, neste momento, aquilo que nos trouxe a este programa está a ser combatido e é um problema que nós sabemos também que é um problema político relevante na Alemanha, que é o endividamento do Estado e o crescendo das dívidas públicas. Portugal acabou por ser um dos primeiros países em que se viu refletir a insustentabilidade do endividamento público na dificuldade de acesso aos mercados e é uma questão cimeira que este programa está a atacar. Tudo mais tem a ver com aquilo que dá origem a esse endividamento e a essas dívidas, que é o tamanho e a despesa pública e o tamanho do Estado português. O Estado e a forma como é gasto o dinheiro dos contribuintes é feito de uma forma sistemática acima das possibilidades que as receitas dos contribuintes portugueses contribuem e nós sabemos que para isso teremos de passar por um programa também de ajustamento das estruturas do Estado português, porventura do Estado social, que num partido, quando falamos com um partido como a CSU também assume particular relevância e neste momento será um debate que teremos necessariamente de ter durante o próximo ano e durante os próximos tempos. Em todo caso, espero que levem de volta para a Baviera a sensação de que aqui as coisas não estão a ser fáceis, mas que estão a ser tidas com a responsabilidade necessária da parte dos responsáveis políticos e também do esforço do povo português e que a próxima vez que cá venham seja uma visita para ver e para perceber como é que é possível que ter sucesso num destes programas e que nos venham a pedir ajuda para perceber como é que estes programas tenham sucesso, porque é o que nós desejamos, é o sucesso deste programa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michael Zoifert, pelo Partido Socialista, que é o principal partido da oposição, Sr. Deputado João Galamba. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria desde já saudar o Sr. Ministro-Presidente da Baviera, bem como a delegação da CSU aqui presente. Portugal está desde do ano passado num difícil programa de ajustamento. Aqui o Partido Socialista tem uma leitura algo diferente, como não podia deixar de ser dos partidos da maioria que estão no governo. Continuamos fortemente empenhados no programa de ajustamento, no entanto, consideramos que houve uma alteração muito significativa das circunstâncias e que neste momento o contexto que vivemos torna muito difícil a manutenção, pelo menos no ritmo atual, do nosso programa de ajustamento. Não se trata de ter mais ou menos disponibilidade para fazer sacrifícios, trata-se sim de perceber se com a alteração de circunstâncias devido a grande parte à subestimação dos efeitos da austeridade, bem como à alteração do contexto europeu, em que houve um agravamento da crise e que neste momento a zona euro está em recessão, se esta alteração de circunstâncias nos deve levar ou não a repensar alguns dos pressupostos do programa de ajustamento. Não para não cumprir, mas exatamente o contrário, ou seja, para podermos cumprir o programa de ajustamento. O programa de ajustamento assinado em maio de 2011 tinha, por exemplo, como um dos pressupostos que os nossos parceiros comerciais não estavam em recessão, tinha como pressuposto que o desemprego português não subiria acima dos 13%, neste momento já vai em 16%, tinha como pressuposto uma determinada queda da procura interna, que neste momento já é o dobro do que estava previsto, e portanto nós estamos neste momento em Portugal, vemos-nos na circunstância de, para terem uma ideia um pouco da magnitude do esforço que está a ser pedido aos portugueses e do resultado, o nosso Orçamento de Estado de 2012 incluiu as chamadas medidas de austeridade, entre aumentos de impostos e corte na despesa, de cerca de 10 mil milhões de euros. E o déficit foi reduzido em pouco mais de mil milhões. Portanto, a questão que se põe neste momento é se o ritmo que está a que Portugal está a impor medidas de consolidação orçamental é ou não demasiado acelerado. E se pode mesmo ser contraproducente e pôr em perigo a incontornável consolidação orçamental. Eu acho que esta é uma reflexão que nós temos feito em Portugal e acho que é importante que os nossos parceiros europeus tenham consciência disto. Ou seja, que não se trata de não querer ou não estar disponível para fazer sacrifícios, trata-se sim de questionar se alguns dos sacrifícios não serão em vão por terem efeito contraproducente. Este é um debate que nós estamos agora a ter em Portugal, sobretudo nesta altura do orçamento, e é importante que os nossos parceiros tenham conhecimento disso mesmo. Estamos aqui, obviamente, acho que é uma extraordinária oportunidade para debater com os nossos parceiros europeus a viabilidade do programa, formas alternativas de chegar aos mesmos resultados e, por isso mesmo, considero da maior importância ter esta oportunidade, estar esta manhã aqui num debate franco e aberto com todos vós. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto novamente, para estendermos o debate, abrir o debate aos nossos colegas do Landtag da Baviera, solicito inscrições, quem pretende usar da palavra. Não sei quem é que se inscreveu primeiro. Por favor, peço só que se
identifique. Fangen wir mit der Beate Megan.
Peço só que se identifique. Ich bitte nur, dass Sie den Namen sagen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin Beate Merk, ich bin Justizministerin und Verbraucherschutzministerin aus Bayern und freue mich sehr, heute mit Ihnen sprechen zu können und möchte Ihnen sagen, dass wir sehr beeindruckt sind, zum einen über das Programm, das Sie aufgelegt haben und das Sie zurzeit umsetzen, denn wir selbst haben in Bayern auch in der vorvergangenen Legislaturperiode darum gekämpft, einen ausgeglichenen Haushalt auf den Weg zu bringen und in diesem Jahr nun auch unsere Schulden abzubauen. Und ich weiß, dass das nicht nur für die Abgeordneten, sondern vor allen Dingen auch für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land eine schwere Entscheidung war, als wir dieses durchgesetzt haben. Aber man sieht, dass nach und nach eben auch das Verständnis dafür einkehrt, dass das genau der richtige Weg ist und dass das auch nicht anders geht, als dass man Ausgaben minimiert und vor allen Dingen eben sich auch um erhöhte Einnahmen kümmert. Ich muss sagen, dass wir in den vergangenen Tagen, die wir hier waren, in den Gesprächen vor allen Dingen auch mit der Bevölkerung haben erkennen können, dass diese Bevölkerung mit sehr viel Rückgrat und mit sehr viel Überzeugung hinter dieser Entscheidung steht. Und dass es zwar schwer ist für die Menschen, auch angesichts der Tatsache, dass sie oftmals, wir haben zum Beispiel mit Frauen gesprochen, die alleinerziehend sind, die beschäftigt sind im Verkauf, im Handel, dass es für sie sehr schwer ist, auch mit dieser großen Erhöhung der Umsatzsteuer zurande zu kommen. Und dass das für sie sicherlich auch Probleme und Sorgen bedeutet, aber dass auf der anderen Seite hier auch eine große Überzeugung mit dabei ist, dass dieses Land sich selbst auch quasi mit Rückenschluss, mit Schulterschluss darstellt und sagt, wir werden diese Schwierigkeit miteinander auch überwinden können. Und insofern denke ich, dass diese bilateralen Gespräche und dass dieser Kontakt, den wir in den vergangenen Tagen hier gehabt haben, von ganz großer Bedeutung ist. Und ich bin überzeugt, dass wir auch die Möglichkeit haben, dieses in unserem Land weiterzutragen und nach außen zu tragen. Herzlichen Dank für das große Engagement, das Sie bringen.
Muito obrigado. Tinha uma... Não sei quem estava primeiro.
Escolhe
Ivan next.
Ladies first, okay.
Bitte schön. Diga só o nome.
Ja, mein Name ist Christa Matschel. Ich bin Mitglied im Europaausschuss und im Ausschuss für Umwelt und Gesundheit. Es ist nicht mein erster Besuch hier in Portugal, sondern der zweite, damals unter der Leitung von Konrad Kobler vom Sozialausschuss. Auch damals konnten wir schon feststellen, dass hier in Portugal eine unheimliche Bereitschaft der Bevölkerung besteht, um Konsolidierungsmaßnahmen mitzutragen. Wir haben auch gestern eine Sozialeinrichtung besucht und auch hier war die Forderung, natürlich die Sozialleistungen zu steigern, damit die Armutsgrenze nicht steigt. Aber um diese Defizite auszugleichen, braucht man natürlich Innovationskraft. Wo ist die Innovationskraft? Wie könnten Sie sich das vorstellen? Wir haben in Bayern oder in Deutschland eine ganz starke mittelständische Unternehmerschaft, die natürlich ein Spektrum von Arbeit schafft. Und ich habe gestern auch erfahren, dass hier im Lande ein Rückgang von Investitionen, zum Beispiel aus Bayern oder aus Deutschland, dass das nicht mehr so stark erfolgt. Aber wir haben gestern auch erfahren, dass Sie hier Unternehmen haben, die zum Beispiel im Bereich der Energieeffizienz, das ist ja ein großes Thema bei uns in Bayern, wie könnten wir veranlassen, ja, dass vielleicht Firmen ihre Produkte stärker vielleicht uns anbieten oder auch wie erreichen Sie, dass wieder Unternehmen hier mehr in Ihrem Land auch mit investieren? Dankeschön.
Eu tentarei dizer alguma coisa sobre isso, ou passar a palavra aos meus colegas para, no final, dizerem alguma coisa sobre isso, mas para já, por favor, Sr. Deputado, peço só que diga o nome.
Eberhard Sinner, ich bin auch Mitglied im Europaausschuss und ich habe die Europapolitik auch seit dem Jahr 2000 in Brüssel miterlebt und beobachtet. Und es wurde hier verschiedentlich das Thema Wachstum angesprochen. Das Programm, das im Jahr 2000 beschlossen wurde, ist ja nach Lissabon benannt. Es ist die Lissabon-Strategie. Und diese Lissabon-Strategie hatte das Ziel, bis zum Jahr 2010 Europa insgesamt zum wettbewerbsfähigsten Raum und wachstumskräftigsten Raum der Welt zu machen. Als 2004 Romano Prodi abgetreten ist als Präsident, hat er erklärt, diese Strategie ist komplett gescheitert. Wir sind nicht richtig vorwärts gekommen. Und wir haben jetzt ja einen Präsidenten der Kommission, der aus Portugal kommt, Barroso. Er hat dieses Programm revitalisiert. Er hat ein Programm Europa 2020 entwickelt. Leider ist diese Finanzkrise kontraproduktiv. Und es geht jetzt darum, Vertrauen zu schaffen. Und ich denke, man kann nicht ständig die Wege wechseln und einen Zickzackkurs fahren. Da entsteht kein Vertrauen der Märkte und der Menschen. Deswegen muss man diese Ziele, die damals schon in der Lissabon-Strategie definiert wurden, eigentlich einhalten. Und meine Frage ist, wo sehen Sie heute, wenn Sie über Wachstum reden, die Quellen für dieses Wachstum, wenn es in den letzten 10 Jahren eben nicht geklappt hat? Das Wachstum in Europa ist ja beständig zurückgegangen. Wir haben nicht aufgeholt, wir sind gegenüber China, wir sind gegenüber den Vereinigten Staaten zurückgegangen. Und ich glaube, Portugal hat eine große Geschichte. Wir haben erfahren, dass Portugal die Welt für die Welt entdeckt hat gestern. Und wir waren jetzt auf der Messe und haben gesehen, wie in der Tradition von Vasco da Gama die portugiesische Politik steht. Wo ist jetzt der Beitrag, auch die Intention von Barroso bis zur hiesigen Regierung, diese Wachstumsimpulse, diese Strategie von Lissabon fortzusetzen und zu entwickeln?
Por favor, bitteschön.
Ja, besten Dank, Herr Vorsitzender. Mein Name ist Alexander Radwan. Ich durfte 10 Jahre im Europäischen Parlament mit Kollegen aus Portugal zusammenarbeiten und bin jetzt im Bayerischen Landtag Mitglied im Haushaltsausschuss. Wir haben zurzeit ja eine Diskussion in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit unseren Bürgern. In Portugal ist die Diskussion, wie können die Reformen vorangebracht werden. In Deutschland haben wir die Diskussion, wie können wir eine Solidarität auf europäischer Ebene leisten. Das heißt, Politiker aller Nationen in Deutschland, in Portugal sind zurzeit gefordert, europäische Politik zu vermitteln. Darum ist es dringend notwendig, dass unter der aktuellen Euro-Krise das europäische Projekt nicht gefördert wird, sondern am Schluss gestärkt wird. Darum ist es notwendig, über die aktuelle Diskussion hinaus, was mein Kollege Sinner gerade angesprochen hat, der Märkte, wo wir konkret mit Hilfen reagieren müssen, die Frage zu stellen, wie kann aus dieser aktuellen Situation die richtigen Konsequenzen gezogen werden. Die Konsequenzen, dass, und das ist unsere ureigenste Überzeugung in Deutschland, in Bayern, dass ein solider Haushalt, das solides Wirtschaften die Basis ist für Wirtschaftswachstum. Wir versuchen das auch in Deutschland zu vermitteln. Es ist nicht jedes Bundesland in Deutschland auch der gleichen Meinung wie wir. Wir wissen es, wie hart es ist, dieses zu vermitteln. Und wie können wir es schaffen? Da sind wir gerade als Parlamentarier gefordert, dass sich unsere Regierungen auch an geltendes europäisches Recht halten. Ich möchte nur daran erinnern, der Stabilitäts- und Wachstumspakt war ja ein Rahmen für eine gemeinsame Währung. Und die ersten, die den Stabilitäts- und Wachstumspakt gebrochen haben, waren die deutsche und die französische Regierung. Er wurde danach x-mal gebrochen. Und wir Parlamentarier haben ja die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Regierungen europäisches Recht, das vorhanden ist, eingehalten wird und dass wir die gemeinsamen Konsequenzen daraus ziehen, dass dieses Europa gestärkt wird durch diese Krise und nicht weiter geschwächt wird. Besten Dank.
Eu antes de passar a palavra a alguns meus colegas, por favor.
Ja, mein Name ist Konrad Koble. Ich komme aus der Ecke Bayerns, die jahrelang mit dem Rücken zur Wand zum Eisernen Vorhang gestanden ist und 20% und mehr Arbeitslosigkeit hatte, in der Zwischenzeit unter 3% Arbeitslosigkeit und unter 2% Jugendarbeitslosigkeit. Also das heißt, es wurden im Laufe der letzten Jahre die Rahmenbedingungen entsprechend geändert. Wir hatten gestern Vormittag eine sozial-karitative Einrichtung besucht. Dort war die Meinung, man könnte die Arbeitslosigkeit, die Jugendarbeitslosigkeit eben reduzieren, indem mehr Mittel in den ESF, in den Europäischen Sozialfonds hineingepumpt würden. Ist eine Möglichkeit, aber denken Sie nicht daran auch, wie es wir in Deutschland zum Beispiel haben, dass gerade zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit wir der Meinung sind, dass es eigentlich das Erfolgsrezept ist und wäre, die duale Ausbildung stärker zu favorisieren, das heißt betriebliche und theoretische schulische Ausbildung zu vereinbaren, in Einklang zu bringen. Das sehen wir, ist bei uns in Deutschland, wir sehen es auch bei den Nachbarn in Österreich, dass das eigentlich das Erfolgsrezept ist, die Jugendarbeitslosigkeit abzubauen. Also man muss unseres Erachtens nicht nur von Opfern sprechen, sondern vor allem aber auch der Jugend, den Leuten entsprechende Perspektiven zu erteilen. Und das könnte unseres Erachtens schon der Schlüssel auch zum Erfolge sein. Wie stehen Sie dazu?
Pergunto se alguém quer usar a palavra, algum dos meus colegas deputados portugueses. Senhora deputada Teresa Queiro, vice-presidente do Parlamento, por favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Gostaria de saudar todos os presentes e dar, obviamente, as boas-vindas a Portugal. Não me queria alongar, queria apenas deixar uma nota muito pequena, porque foi referido por dois dos senhores deputados que intervieram, a visita a uma instituição social de apoio às pessoas mais carenciadas. Eu devo dizer que tem sido feito um esforço tremendo e conseguido, do meu ponto de vista, por parte deste Governo e por parte do orçamento, para que a população mais vulnerável e com menos recursos não seja sacrificada. Tem sido encontrado programas de emergência social para que não sejam penalizados e são, até do ponto de vista dos impostos e de outras receitas que têm vindo a ser cobradas no âmbito do programa, salvaguardados. A grande preocupação, a meu ver, coloca-se ao nível da classe média, que é, enfim, a estrutura de qualquer sociedade, aquela que é o motor do crescimento económico e aquela que, em última análise, tem vindo a ser mais penalizada com os esforços que têm vindo a ser exigidos neste programa. Não estou a pôr em causa de forma alguma a necessidade de percorrermos este caminho, fazermos uma consolidação orçamental, fazer uma consolidação das nossas finanças públicas, de procedermos a reformas estruturais que há décadas que deveriam ter sido realizadas, mas a verdade é que a grande preocupação se prende exatamente com a classe média, que é o pilar, a estrutura de uma sociedade. E outra discussão que eu penso que se vai ter que colocar em toda a Europa, que é o nosso modelo de proteção social. Todos nós, uns mais do que outros, mas Portugal confronta-se com um grave problema demográfico no que se refere ao envelhecimento da população e, portanto, está em cima da mesa uma discussão que tem vindo a ser adiada sobre que tipo de prestações sociais é que a Europa em geral e Portugal em particular se podem permitir, visto que temos um modelo social, um modelo de proteção social extremamente generoso e que consome uma parte muito grande dos nossos recursos públicos.
Muito obrigado. Eu, uma vez que foi feita referência ao projeto europeu, eu gostava de dizer que acompanho as referências que foram feitas à necessidade de reforço do projeto europeu e dizer que Portugal se tem empenhado nos passos que têm sido dados para reforçar os laços de solidariedade e avançar para uma união até orçamental. Queria dizer que, e sobretudo era este ponto que queria referir, em Portugal não se tem registado uma diminuição, um decréscimo ou um questionamento sério, pelo menos maioritário não tem havido, da aposta europeia por causa da crise. Os portugueses continuam, em maioria, europeístas convictos e penso que isso é um ativo que também merece ser sublinhado. Queria só dizer mais duas coisas, se me permitem, sem querer abusar desta posição. Em primeiro lugar, sobre as empresas inovadoras. É claro que em Portugal existem clusters, existem setores inovadores, por exemplo, nessas áreas. E, aliás, se há alguma área que tem sido, no meio da crise, que tem corrido menos mal, tem sido a do aumento das exportações. Mas gostava de dizer que a atual situação é a seguinte. Imaginem uma empresa em Portugal exatamente igual a uma empresa na Alemanha, com a mesma capacidade de inovação, com a mesma produtividade, com a mesma eficiência. Pelo simples facto dessa empresa estar em Portugal e não estar, por exemplo, na Baviera, tem hoje condições de financiamento e condições de atuação muito piores, por causa da ligação que existe entre o risco estatal e o risco de financiamento. Esse movimento para separar as condições de financiamento do risco estatal é algo que nós pensamos que é fundamental, que é importante, e Portugal também tem apoiado esses passos. Portanto, realmente, Não podemos permitir que o euro se torne, pelo ressurgimento do risco cambial ou do risco de especulação sobre a redenominação das dívidas do euro, não podemos permitir que o euro se torne uma máquina de divergência em que os custos de financiamento são diferenciados por causa do risco país ser também diferenciado. Eram apenas estas as notas que queria referir, dizendo também, antes de passar a palavra ao meu colega Presidente Vieira da Silva, que tenho também como um modelo que merece ser acarinhado e merece ser provavelmente adotado, o da formação dual no trabalho que é seguida na República Federal Alemã. Sr. Presidente Vieira da Silva, por favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foram feitas algumas considerações, senhoras e senhores deputados, muito interessantes a propósito da formação dos jovens e da taxa de desemprego juvenil e da taxa de desemprego em termos gerais. Eu gostaria de vos dizer que Portugal tem, por razões que nos ocuparia muito espaço agora explicar, tem um sistema de formação que não é tão desenvolvido como aquele que existe na Alemanha, ou na Dinamarca, ou na Áustria. Mas nós temos hoje, a nossa geração jovem é a mais qualificada de toda a nossa história. Nós temos um rácio de investigadores em percentagem da população ativa igual à média da União Europeia. Nós temos também um sistema dual de formação, inspirado no sistema dual alemão, e, aliás, dinamizado em grande parte por algumas empresas alemãs há muito presentes em Portugal. Acontece que a dificuldade de inserir essa juventude mais qualificada nas nossas empresas, e por isso, como dizia a senhora Presidente, estar a existir uma imigração muito forte nos jovens mais qualificados, a dificuldade tem a ver com o facto de Portugal estar com um baixíssimo nível de investimento. No ano passado e este ano, o investimento na economia portuguesa vai cair, salvo erro, 12% no ano passado, 14% este ano. Ora, com essa queda do investimento, é muito difícil que esses fatores de inovação que existem na economia portuguesa se possam traduzir em emprego. E esta quebra de investimento tem muito a ver com as dificuldades de acesso ao mercado financeiro por parte das nossas pequenas e médias empresas. As empresas em geral, mas particular das pequenas e médias empresas. E isto apesar do nosso sistema financeiro, os nossos bancos, terem resistido melhor do que em muitos outros países da Europa à grave crise financeira de 2007 e 2008. Apesar disso, fruto da situação que estamos a viver, os custos de financiamento das empresas são muito elevados e a expectativa dos empresários é muito baixa. É por isso também que este fator económico, numa economia em profunda transformação como é a economia portuguesa, tem que ser considerado quando avaliamos a eficácia do programa de ajustamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Seehofer.
Meine Damen und Herren und vor allem liebe Freunde aus Portugal, ich möchte einige Anmerkungen machen, nachdem wir heute mit dem Außenminister, Premierminister, Präsidenten, Staatspräsidenten jetzt auch mit Ihnen gesprochen haben. Ich denke, Sie sind auf dem richtigen Weg. Und ich möchte Ihnen dafür auch unseren Respekt ausdrücken. Ich würde mal die Prognose wagen, Vergleichbares wäre in Deutschland nach meiner fast 40-jährigen Erfahrung kaum durchzusetzen. An Reformen, an Veränderungen, an Einschnitten. Wir diskutieren in Deutschland über vergleichsweise geringere Probleme wesentlich intensiver. Ob beispielsweise Bürger für einen Arztbesuch in 3 Monaten 10 Euro bezahlen sollen. Und deshalb kann ich nur sagen, höchster Respekt vor dem, was Sie auf den Weg gebracht haben, was Sie leisten. und wie verlässlich Sie diesen Weg einhalten. Sie haben Wort gehalten und deshalb genießen Sie auch ein hohes Maß an Vertrauen, übrigens auch in der deutschen Öffentlichkeit, gerade weil Sie Wort gehalten haben. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass in Deutschland gegenüber Ihrem Volk und Ihrem Land so gut wie keine kritische Diskussion stattfindet, sondern dass hier mit viel Respekt auf die Leistung des Landes, der Politik und auch der Bevölkerung geschaut wird. Ich darf Ihnen sagen, dass dieses Projekt gelingt, ist auch in unserem Interesse, im deutschen Interesse und im bayerischen Interesse. In Bayern wird mittlerweile werden mehr als 70% unseres Sozialprodukts durch den Export von Waren, Gütern, Dienstleistungen im europäischen Raum erwirtschaftet. Und deshalb haben wir ein vitales Interesse daran, dass dies gelingt. Ich glaube, es wird uns in Bayern und Deutschland nicht gut gehen können, wenn es in der mittel- und langfristigen Betrachtung nicht auch allen Teilräumen Europas gut geht. Und deshalb wünschen wir Ihnen Erfolg im Interesse Ihres Volkes, Ihres Landes. Aber ich denke, man darf auch so ehrlich sein, darauf hinzuweisen, es ist auch im Interesse von uns. Und deshalb schauen wir auch sehr, sehr aufmerksam auf das, was Sie tun. Deshalb auch diese Reise. Und ich sage zum Schluss noch eine Bemerkung, wo man auch sich wieder an den Satz erinnert fühlt, Reisen bildet. Aber vorher wollte ich noch sagen, ich glaube nach meiner Erfahrung, und wir haben in Deutschland auch und in Bayern so manche Krise durchlaufen, in einem Punkt müssen wir uns in Europa gemeinsam anstrengen, das heißt auch zusätzlich überlegen, mit welchen Maßnahmen wir den Konsolidierungs- und Reformkurs ergänzen. Ich würde nicht sagen ablösen, sondern ergänzen. Und dies, was notwendig ist, ist noch ein stärkeres Engagement für Arbeitsplätze und für Wachstum. Das geht nur gesamteuropäisch. Und ein Punkt, da habe ich heute sehr viel gelernt, auch bei beiden Vorgesprächen, nämlich, dass eines der größten Probleme die mögliche Kreditklemme ist. Dass Menschen, die investieren wollen, nicht investieren können, weil sie auf eine Bankenunion oder Bankenwesen treffen, das durch die Ratingagenturen, durch die Abwertung sozusagen des Staates mit schlechteren Konditionen versorgt werden und deshalb sich Investitionen nicht rentieren. Da müssen wir gemeinsam überlegen, welche Antwort finden wir in Europa darauf, dass der Konsolidierungskurs noch stärker als bisher durch einen Wachstumskurs und durch einen Kurs für Arbeitsplätze unterstützt wird. Und wenn, dann müssen wir unter anderem, da ist die Ausbildung, da sind die Fragen der Kofinanzierung von europäischen Förderprogrammen, habe ich heute gelernt, dass das auch für viele Staaten ein Problem ist, Strukturprogramme Europas zu kofinanzieren, weil die Kofinanzierung wiederum ja den eigenen Staatshaushalt belastet, bis hin zu intelligenten Maßnahmen, wie man im Moment vielleicht sogar mehr aufwenden muss, um auf Dauer Kosten zu sparen. Wenn Sie an Abfindungen von öffentlich Beschäftigten denken, da muss man dann manchmal vielleicht die Troika sogar überzeugen, dass es einen Sinn macht, im Moment aus sozialen Gründen mehr aufzuwenden, damit man einvernehmliche Lösungen mit den Beschäftigten bekommt, auch sozial verträgliche, dass das im Moment etwas kostet, aber langfristig den Staatshaushalt entlastet. Und das sind so Ansatzpunkte, wo wir weiter nachdenken müssen und nicht nur Portugal alleine, sondern wir alle in Europa. Und das gilt ganz besonders für die Kredite, für die Versorgung des mittleren Bürgertums, wie es die Kollegin genannt hat, der mittleren Schicht, wenn die investieren will, wenn sich die engagieren will, dann braucht sie natürlich dazu Kreditkonditionen, womit dies auch geschehen kann. Meine tiefe Überzeugung ist,
Die Herausforderungen der Gegenwart werden nicht überwunden, wenn wir den Konsolidierungskurs nicht mit starken Impulsen für Arbeitsplätze und Wachstum ergänzen. Und da sind wir noch nicht am Ende der Überlegungen. Ich werde das auch mit der Kanzlerin nochmal, sie kommt ja, glaube ich, in Kürze nach Portugal, ich werde ihr auch diesen Eindruck nochmal übermitteln, dass hier vielleicht die Regierungschefs in ganz Europa noch stärker auf das Gas treten, was Wachstum, Arbeitsplätze betrifft. Ja, liebe portugiesische Freunde, ich wünsche euch bei diesem Weg viel Glück, viel Erfolg. Ich sage noch einmal, er ist auch in unserem Interesse. Sie sollten noch mal unsere innenpolitischen Debatte so verstehen, dass wir natürlich bereit sind, auch weiterhin solidarisch zur Seite zu stehen. Dass aber Solidarität, das wissen Sie, immer verbunden sein muss, auch mit der Eigenanstrengung, ein Problem auch zu überwinden. Das Problem, das die Ursache für die Solidarität ist. Und ich glaube, so wie ich eingangs sagte, Sie sind da auf einem sehr guten Weg. Sie sind auf einem verlässlichen Weg. Und deshalb genießen Sie da auch in Deutschland ein ganz hohes Maß an Vertrauen, was übrigens nicht automatisch gegenüber allen anderen der Fall ist, die unter dem Rettungsschirm versammelt sind. Danke nochmal für die Gastfreundschaft und good luck.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro da Baviera, Presidente do Bundesrat. Nós temos de chegar agora ao fim dos nossos trabalhos. Queria apenas transmitir-lhe a certeza de que essas palavras de estímulo, essa informação que nos dá sobre a forma como Portugal é visto na Alemanha, e essas palavras de encorajamento têm, falo por mim, mas penso que partilho a posição de muitos dos deputados e dos responsáveis políticos portugueses, têm para nós um elevado significado. Eu penso que o exemplo da Baviera é um exemplo que merece ser considerado em Portugal. Uma das coisas que fui fazer ultimamente foi reler Max Weber, que penso, aliás, viveu uns tempos em Munique. E penso que o exemplo da Baviera, como o maior...
Meinen-se den FC Bayern ou den Freistaat Bayern? Den Fußballclub FC Bayern, meinen-se den ou den Freistaat Bayern?
Não, Freistaat Bayern, Freistaat Bayern, Freistaat Bayern. O Estado Livre da Baviera. E penso que o exemplo da Baviera, como o maior país, o maior Estado católico da Alemanha, não deixa de ser também uma resposta àqueles que pensam que só nos países mais do Norte se pode conseguir desenvolvimento, inovação e boas condições de vida. Muito obrigado.